Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste, fastend und betend. Die christliche Fastenzeit erinnert an diese fruchtbare Trockenperiode. Sie beginnt morgen mit dem Aschermittwoch. Fasten, das bedeutet heute meistens weder Wüsteneinsamkeit noch Hunger. Der Verzicht wurde flexibilisiert. Vom digitalen Detoxen bis zur Flugentsagung geht eigentlich alles. Manche Religionen haben ein üppiges Regelwerk fürs Fasten, andere überlassen den Gläubigen die Entbehrungsentscheidung. Michael Schmiedl ist Religionswissenschaftler, er hat viele Kulte im Blick, er lehrt an der Universität Bielefeld und ist sowohl Katholik als auch Buddhist. Das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet und ich wollte zunächst von ihm wissen, welche Religion am strengsten ist in puncto Fasten.
Zwangsläufig fällt einem erstmal der Islam ein, weil man weiß, dass die jedes Jahr einen ganzen Monat lang fasten, die Muslime. Wenn man wieder hinter die Kulissen schaut, ist es gar nicht immer so streng, was sie machen. Ich denke auch manchmal an den Buddhismus, zumindest an die Mönche des Theravada-Buddhismus, die ihr ganzes Leben lang Intervallfasten machen, wie man das ja heute nennt, von mittags bis zum nächsten Frühstück, nichts essen und trinken dürfen sie. Die nennen das dann aber weniger Fasten, weil Fasten ist für die etwas Extremes, was sie ablehnen. Die wollen den Weg der Mitte gehen. Aber es ist für manche Leute schon streng. Ich habe mal einen englischen Mönch getroffen, der sagte, ich traf ihn beim Abendessen. Ich sage, Sie dürfen doch gar nicht Abendessen, oder? Er sagt, doch, ich bin Engländer, ich habe dieses Gelübde nicht abgelegt. Ich brauche mein Dinner.
Was ist das Versprechen dahinter? Was bringt Fasten?
Es ist ja sehr differenziert in den verschiedenen Religionen, Konfessionen und so weiter. Es ist die Aufforderung, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also die Idee dahinter, dass Essen und Trinken zwar für den Körper wesentlich wichtig ist, sonst könnten wir ja nicht leben, aber dass es manchmal auch ablenkt, dass man mehr isst, als man braucht, mehr trinkt, als man braucht und sich dadurch ablenkt von der Wahrheit, die in der jeweiligen Religion als wesentlich gelehrt wird, die ja über das Körperliche hinausgeht, die ins Transzendente hineinragt, Erlösungsangebot. Erlösung bedeutet ja häufig auch Erlösung vom Sinnlichen oder vom nur Sinnlichen.
Steht dahinter auch der Gedanke, Menschen wissen von alleine nicht, was ihnen gut tut. Deshalb muss die Religion es ihnen sagen. Menschen wissen nicht von sich aus, was das Wesentliche ist.
Natürlich, Religionen machen Vorschriften. Meistens steht irgendwo ein Mensch am Anfang, der durch eine besondere Erkenntnis, Offenbarung oder dergleichen ein Wissen erlangt hat, was er weitergeben möchte. Wo er meint, die anderen Menschen haben es nicht von alleine. Das stimmt schon so.
Muss Verzicht wehtun oder guttun oder beides?
Wehtun kann es manchmal. Also es gibt ganz strenge Selbstkasteiungen. Also nicht nur beim Fasten, sondern da wird auch zum Beispiel auf bequeme Kleidung und stattdessen ein Bußgürtel getragen. Selten heute, aber im mittelalterlichen Katholizismus kam das schon vor. Da war aber im Hintergrund das Leiden Christi nachempfinden zu wollen. Also das heißt, durch den Schmerz, durch das Leiden zur Erlösung zu kommen. Ähnlich bei manchen schiitischen Muslimen, die am Ashura-Tag sich selbst geißeln, um dem Martyrium von Hassan nachzuempfinden. Aber viele religiöse Lehrer sagen auch, es sollte eigentlich nicht wehtun. Ich habe letztens sogar schon einen jüdischen Spruch gelesen, wenn dich das Fasten mürrisch macht, dann iss und trink lieber. Ja, im Endeffekt steht das Wohlbefinden des Menschen, aber auf Ewigkeit hingerechnet, das absolute Wohlbefinden im Vordergrund. Und wenn man dafür kleine Opfer bringen soll, ist das gut, aber es ist nicht immer erwartet, sich Schmerzen zuzufügen. Der Buddha hat sogar abgelehnt im Buddhismus, er sagt, er hat es ja der Legende nach zumindest ja auch selber ausprobiert, hat bis auf die Knochen gehungert, bis er dann eines Tages merkte, er kommt so nicht zur Erlösung. Also probiert man es mit dem mittleren Weg. Man isst so viel, wie man braucht, aber auch nicht mehr.
Wir sind noch im Karneval.
Ja.
Kann nur fasten, wer es vorher hat krachen lassen?
Es ist schon so eine Dialektik zwischen krachen lassen, feiern, Feste feiern auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Enthaltsamkeit. Man macht es vielleicht auch einfacher, also die Feiern, die vorher oder hinterher stattfinden können. Es geht ja nicht nur um die Feiern vorher, wie Karneval, dann Fastenzeit, es geht ja auch um die Feier hinterher, Ostern. Oder eine Fastenzeit, die wir hier im Westen meistens vergessen, die vorweihnachtliche Fastenzeit.
Advent als kleine Fastenzeit.
Advent, die ist in der orthodoxen Kirche 7 Wochen. Da isst man 7 Wochen lang nichts Tierisches und meistens nur abends eine Mahlzeit oder nur mittags, also jedenfalls nur eine Mahlzeit am Tag. Da ist die Feier hinterher. Ursprünglich war es ein vorbereitendes Fasten auf die Taufe. Taufen wurden auch durchgeführt zur Weihnachtszeit. Und hier eben zu Ostern, ja, ist ja, wenn auch manchmal, dann kommen die Erstkommunion, die Konfirmation und so weiter im Anschluss an die Osterzeit. Also ein sich im Fasten auf diese besonderen Tage, die kommen werden, auszurichten und zu konzentrieren. Auch im Islam, der Ramadan, man sollte, ich sag mal sollte, das heißt nicht, dass alle das so machen, tagsüber sich in Gebet, in Nächstenliebe, in Zuwendung zum Nächsten hin pflegen und abends dann gemeinsam in Gemeinschaft essen. Natürlich, dieses Essen abends, das bezeichnen Muslime dann als besonders schön. Es gibt alles in Religion. Es gibt das Ausschweifende und dann die strengste Kasteiung. Es gibt aber auch die Leute, die versuchen, überall Maß zu halten, in beiden Richtungen, im Fasten und im Feiern.
Warum ist das christliche Fasten vergleichsweise locker? Man kann ja wählen zwischen dem Verzicht auf bestimmte Speisen, auch auf Alkohol, aber auch Handyabstinenz ist angesagt. Mhm. Die evangelische Kirche ruft in diesem Jahr zu 7 Wochen ohne Pessimismus auf.
Ja.
Also man hat doch eine breitere Auswahl, als jetzt nur zu sagen, ich verzichte auf Nahrungsaufnahme, ich halte da Maß oder übe mich in Askese.
Ich denke, das ist nicht typisch christlich, das ist typisch modern. Also zum Beispiel die katholische Kirche hat bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil strenger festgehalten an Fastenregeln und dann das aufgelöst. Soviel ich weiß, gibt es da 2 Tage im Jahr, die als strenge Fastentage gelten. Das ist der Aschermittwoch und der Karfreitag. Also der Beginn und quasi fast das Ende der vorösterlichen Fastenzeit. Und diese strengen Fastentage sehen vor, dass man ein kleines Frühstück nimmt, ein gemäßigtes Mittagessen und ein Imbiss zum Abend. Also auch kein richtiges Fasten, das ist dann schon sehr locker. Aber das war vor dem Zweiten Vatikanum schon strenger. Auch das vor der Eucharistie, an demselben Tag nichts gegessen zu haben. Ja. Heute ist es so, man sieht Menschen sind individualistischer, sie brauchen keine allgemeinen Regeln, jeder soll dies aussuchen dürfen. Man metaphorisiert es eher, also nicht so sehr das körperliche Fasten ist wichtig, sondern das geistige Fasten, es den Geist ausrichten auf das Wesentliche und dann eben mal auf Dinge zu verzichten, von denen man selber merkt, dass sie einen sonst abhängig machen. Das kann Alkohol sein oder eben Handy oder ja, Pessimismus ist auch lustig. Ja. Das sollte eigentlich immer gesundes Optimismus auch haben, das ganze Leben über. Sonst ist es sehr schwierig zu leben.
Sie würden schon sagen, dass Handyverzicht, meinetwegen Verzicht darauf, sich in sozialen Netzwerken zu bewegen oder jedenfalls irgendwas, was so digitale Abstinenz bedeutet, in der Tradition des Fastens steht.
Ich meine, wenn man sagt, bete, konzentriert man sich, wenn man es gut macht, während des Gebetes auf den Inhalt und auf Gott und so weiter, und tut nichts anderes in der Zeit. Ähnlich ist es dann, wenn man sagt, okay, du hast sehr viele Ablenkungen. Traditionell ist zum Beispiel ja auch auf Tanz und Musik zu verzichten in strengen Fastenzeiten. Da sagt man, okay, zu Tanz und Musik sind heute allerlei andere Ablenkungen dazugekommen. Sei es Fernsehen, sei es Handy, sei es Internet. Die Menschen haben sehr unterschiedliche Lebensstile. Der eine tanzt nie. Also was nützt das dem zu sagen, ich verzichte auf Tanz. Dafür hängt er den ganzen Tag in den Sozialmedien rum. Dann verzichtet er darauf. Ein anderer verzichtet auf Facebook und so weiter, sowieso, weil er das nicht ausstehen kann, der verzichtet dann, wenn er will, auf was anderes in der Fastenzeit. Also ich meine schon, dass es in der Tradition ist.
Fasten arbeitet auch mit dem schlechten Gewissen. Früher würde ich sagen sogar mit Höllenängsten.
Ja.
Wie hängen Selbstbeherrschung und Herrschaft über andere zusammen? Sind Menschen, die fasten können, diejenigen, die in Religionen oft das Sagen haben?
Oh, das weiß ich nicht im Einzelnen, wie fasten die religiösen Führer zum Beispiel. Im Dalai Lama weiß ich, dass er jeden Morgen sehr, sehr früh aufsteht und erstmal ein paar Stunden meditiert zum Beispiel. Das könnte man ja auch quasi als eine Art fasten, weil in der Zeit enthält er sich andere Sachen, die ihn ablenken könnten. Aber er ist auch Mönch. Ist ja was Besonderes. Ist ja nicht ein Laien-Buddhist. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ein Mensch sag mal, aus eigener Überzeugung fastet, weil er sagt, ich möchte jetzt mal auf etwas verzichten und mich auf was konzentrieren, was mir eigentlich wichtiger ist, dann kann er sagen, okay, das ist meine Entscheidung. Andere mögen andere Entscheidungen treffen. Er kann aber auch sagen, was ich von mir fordere, fordere ich von allen. Und wenn ein Mensch eigentlich gar nicht überzeugt ist davon, also er würde es von sich aus nicht machen, er macht es nur aus Gehorsam gegenüber Autorität. Diese Menschen sind häufig die auch wiederum von anderen das verlangen, dass sie genauso gehorchen. Sie leiden eigentlich darunter, dass sie das müssen und denken, warum soll ich alleine leiden? Das müssen doch die anderen bitte schon auch so, dann ist Gerechtigkeit. Aber wenn ich der Einzige bin, der das macht und die anderen schlagen über die Stränge, dann fühlen sie sich unwohl.
Das sind also
Menschen vergleichen sich ja immer.
Das sind also die religiösen Kontrollettis.
Ja, sowas.
Deutschland ist ein multireligiöses Land. Es gibt die christliche Fastenzeit, Ramadan, Yom Kippur als jüdischen Fastentag. Und diese Fastenzeiten fallen ja auf unterschiedliche Zeiträume. Ne? Das ist ja nicht deckungsgleich, die christliche Fastenzeit zum Beispiel mit dem Ramadan. Wie wichtig ist das Gefühl, ich faste nicht allein, da fasten ganz viele mit?
Ich denke, das ist tragend, gerade wenn es was Schwieriges ist. Wenn ich jetzt selber faste und rundherum essen alle anderen, ist das erstmal schwieriger für mich, weil ich muss denen vielleicht hungrig beim Essen zusehen. Wenn andere mit mir zusammen fasten und wir dann auch gemeinsam das Fasten brechen, stärkt es das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl. Denn Menschen sind ja Gemeinschaftswesen. Religion hat ja auch sehr starke soziale Funktionen, nicht nur beim Fasten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so, wenn es über die Stränge schlägt, wenn man das dann wirklich fordert von jedem, sich dieser Gemeinschaft einzugliedern. Wie in Marokko teilweise, wenn dann eine Fastenpolizei im Ramadan rumgeht und jeden verhaftet, der beim öffentlichen Essen erwischt wird.
Dann wird es autoritär.
Dann wird es autoritär.
Ja. Viele nutzen Fitness-Apps und Fitness-Tracker. Sie zählen Kalorien oder lassen ihr Handy die Kalorien zählen, die sie zu sich genommen haben. Sie kasteien sich, um fit zu sein für den Job oder fürs schöne Foto auf Instagram und zwar ganzjährig. Wenn eine Fastenzeit eine Unterbrechung sein soll, wie lässt sich denn dann ein Dauer-Selbstkasteiungsmodus unterbrechen?
Indem man mal in der Fastenzeit auf diese Apps verzichtet vielleicht.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, indem man in der Fastenzeit erst recht mal der Füllerei frönt.
Ja, ja. Ein Freund von mir, der zählt hier ständig seine 10.000 Schritte. Ja, aber der will das mal, um sich wohler zu fühlen. Der will sich nicht kasteien, der sagt, ich fühle mich besser so. Es kommt darauf an, welches Ziel man vor Augen hat. Also wenn man denkt, es tut meiner Gesundheit gut, es tut meinem Wohlbefinden gut, dann macht man es ja auch für sich. Dann ist aber auf der anderen Seite dieses Fitness-Dingens, also fit heißt ja auch eigentlich passen auf Englisch. Ja? Man muss so passen in den Job hinein, dass man leistungsstark ist, dass man keine Krankheitsausfälle hat, dass man sein Pensum schafft oder auch beim Aussehen, dass man mit der Konkurrenz der anderen schönen Menschen mithalten kann, gerade bei Partnerwahl. Da ist das Fasten, wenn man das als Fasten bezeichnen will, eingepasst in unsere Leistungsgesellschaft.
Würden Sie es als Fasten bezeichnen? Ist das eine Art säkularisiertes Fasten?
Eigentlich nicht. Es ist Selbstoptimierung.
Weil die religiöse, die spirituelle Dimension fehlt. Also die Bereitschaft, sich für Gott zu öffnen.
Ja, also zumindest dann ist es kein religiöses Fasten. Gesundheitliches Fasten ist es auch nicht. Sie setzen sich unter einen Enthaltsamkeitsdruck, der sie auch psychisch krank machen kann. Also es ist weder gesundheitlich noch religiös empfehlenswert aus meiner Perspektive.
Jetzt kommt die unvermeidliche Frage auch an einen externen Beobachter, an einen Religionswissenschaftler. Fasten Sie selbst jetzt beginnend mit Aschermittwoch?
Ich verzichte auf Alkohol. Ich bin Hobby-Bierverkoster zum Beispiel. Ja. Das bedeutet jetzt mal 7,5 Wochen kein Bier zu trinken. Allerhöchstens mal ein alkoholfreies, aber auch das seltenst. Kein Wein. Kein Whisky zu verkosten und so weiter. Aber es tut gut. Also das mache ich auch der Gesundheit zuliebe. Und das beste Bier ist das nach der Osternachtsmesse. Das ist das Leckerste vom ganzen Jahr.
Ja, zum Weniger gäbe es natürlich noch mehr zu sagen. Der Religionswissenschaftler Michael Schmiedl hat das Wesentliche zum Fasten erklärt.